habe vorhin die Befürchtung geäußert und die ist vielleicht nicht ganz unbegründet, dass die Teilnehmer dieses Seminars vielleicht morgen Abend oder am Donnerstag nach Hause gehen und sagen, jetzt habe ich mehr Fragen als vorher. Und mein Bruder hat dann vorhin gesagt, ja, es ist wie, man hat eine Frage und bekommt eine Antwort und die Antwort ist wie, wenn man zu einer Tür hineingeht und dann sind wieder 10 neue Türen da. Und ich weiß, dass das wirklich ein Thema ist, das auch viele Fragen aufwirft und man könnte natürlich jetzt sagen, ja, angesichts dieser Komplexität geht es nicht zu weit, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, sollten wir das nicht einfach auf die Ewigkeit vertagen. Aber ich glaube, Gott hat uns sehr viele Aussagen gemacht in seinem Wort, damit wir darüber nachdenken. Und es kann zwar sein, dass dann die Welt, in die wir eintauchen, immer größer wird, aber ich darf dann auch sagen, Gott wird dadurch auch immer größer. Auch wenn vielleicht noch mehr Fragen auftauchen, wir werden zwar immer kleiner, aber er wird immer größer. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich habe auch nicht den Anspruch, jetzt nach diesen 6 Lektionen die Frage so genau geklärt zu haben, dass keine Fragen mehr da sind. Aber ich hoffe, dass dieses Seminar ins weitere Nachdenken hineinführen kann und auch deutlich machen kann, dass unser Wort Gottes eben eine ganz große Fülle enthält und einen wunderbaren Reichtum. Und mir geht es ja persönlich so, ich freue mich über sein Wort, wie einer, der große Beute findet, und je mehr ich mich in sein Wort hineinbegebe, desto mehr finde ich auf der einen Seite wirklich auch wichtige Antworten zu den Fragen meines Lebens, aber auf der anderen Seite gehen mir natürlich auch immer mehr neue Fragen auf und es zeigt mir, wie groß die Welt Gottes ist. Heute Abend möchte ich über die Verantwortung der Geschöpfe sprechen. Welche Verantwortung hat eigentlich der Mensch, haben auch Engel. Engel werden ja auch zur Verantwortung gezogen. Ich habe es heute Nachmittag erklärt, dass wir auch einmal Engel richten werden. Das sagt ja Paulus zu den Korinthern im 1. Korinther 6. Und von daher hat uns Gott eine gewisse Verantwortung übergeben. Allerdings muss man ja auch sagen, dass Paulus uns in Römer 11, Vers 32 erklärt, dass Gott alle Menschen in den Ungehorsam eingeschlossen hat. Und ich glaube auch nicht, dass Gott jetzt uns grundsätzlich zur Rechenschaft zieht, weil wir ungehorsam sind von Natur aus, sondern wenn wir nicht eingestehen, dass wir ohne eine lebendige Verbindung zum himmlischen Vater, ohne eine tiefe Beziehung zu Gott, dass wir dann nicht zum Leben kommen, wenn wir das nicht eingestehen wollen und sagen, ich kann es auch ohne dich, dann kommt es eben zu einer Entscheidung, die früher oder später Konsequenzen hat. Wir haben also gesehen, dass alle Menschen in den Ungehorsam eingeschlossen sind, und dass es einem Menschen nicht möglich ist, durch seinen natürlichen Willen ohne Einwirkung Göttliches zu wollen. Der Mensch kann ohne Einwirken Gottes auch nicht das Göttliche wollen. Und hier drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wo überhaupt die Verantwortung des Menschen liegt. Wenn der Mensch oder ein Großteil der Menschheit nach ihren Werken gerichtet wird, das lesen wir ja in Offenbarung 20, Vers 12 bis 13, dass eben die Menschen nach ihren Werken gerichtet werden. Bei uns sieht das wieder ein bisschen anders aus. Muss es eine Verantwortung des Menschen geben? Wenn nämlich die Werke der Menschen böse sind, das heißt, wenn sie ohne Rücksicht gegenüber ihren Nächsten gelebt haben, dann kommt es zu einer Verurteilung und Bestrafung. Vielleicht sollten wir einmal Matthäus 25 lesen, die Verse 41 bis 46, Matthäus 25. Hier hat erklärt Jesus, was geschehen wird. Da heißt es, und dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, das sind eben die Böcke, geht von mir, Verfluchte, in das äonische Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, denn mich hungerte und ihr habt mir nicht zu essen gegeben, mich dürstete und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben, ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr bekleidet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten und sagen, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur äonischen Strafe, die Gerechten aber in das äonische Leben. Wir sehen hier also, dass die Menschen hier zur Verantwortung gezogen werden. Und dadurch kann man auch ganz klar ableiten, dass es eben eine Verantwortung gibt. Und wenn die Werke böse sind, dann kommt es zur Verurteilung respektive zur Bestrafung. Gott erwartet also von jedem Menschen, dass er sich rücksichtsvoll gegenüber seinen Mitmenschen verhält und nicht einfach skrupellos durch sein Leben geht. Dass der Mensch aus sich heraus niemals den Anforderungen Gottes genügen kann, das zeigt uns der Apostel Paulus eigentlich ganz klar im Römer 2, 1, 2 und 3, das geht nicht, ein Mensch kann, ist nicht in der Lage, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, aber was der Mensch erwartet, dass man in einer gewissen Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen lebt. Doch die entscheidenden Weichenstellungen im Leben geschehen, bevor es zur Tat kommt. Und diese Entscheidungen, diese Weichenstellungen führen dazu, dass der Mensch eben gute oder böse Werke vollbringt. Meiner Ansicht nach hat der Mensch eine Verantwortung und die definiert sich in Sprüche 16, Vers 1. Die Entwürfe oder die Zurechtlegungen des Herzens sind Sache des Menschen, aber die Antwort der Zunge kommt von Jahwe. Das ist ja eine ganz eigenartige Aussage. Da wird zuerst einmal definiert, dass das, was da in unserem Zentrum, im Innersten unseres Wollens und die innersten Motive, das hängt mit Gott, da hängt mit den Menschen zusammen, da werden die Weichenstellungen gefällt im Leben, aber auf der anderen Seite sagt dann auch die Bibel, dass die Antwort der Zunge vom Herrn kommt, von Jahwe kommt. Da kann man sich natürlich fragen, ja, und wenn die Antwort böse ist? Wir werden vielleicht daran erinnert, dass Satan dem Hiob alles weggenommen hat. Er hat ihm alles weggenommen und dann sagt Hiob, der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Das heißt, obwohl Satan eigentlich derjenige ist, der hier das ausführende Organ, der dem Hiob alles weggenommen hat, sieht doch Hiob ganz klar Gott dahinter, der dem Satan diese Bewilligung erteilt hat. Und wenn jemand uns etwas Böses sagt, dann ist das auch etwas, was Gott bewilligt hat letztlich. Wenn ein Engel Satans den Paulus schlagen darf, dann hat er von Gott die Bewilligung bekommen, den Paulus zu schlagen. Das heißt, Paulus hat gelernt, sogar die Schläge des Engels Satans aus der Hand des Herrn zu nehmen. Zuerst hat er natürlich einen Gebetskampf. Zuerst hat er dreimal gebetet, Herr, nimm es weg. Und dann hat der Herr ihm eine Antwort gegeben. Und dann hat er gemerkt, doch, das gehört im Moment zu meinem Leben. Im Moment muss ich diese Schläge ertragen. Im Moment muss ich diese Schwachheit ertragen. Das heißt, das, was jetzt dieser Satansengel tut, kommt letztlich vom Herrn. Also auch böse Worte kommen vom Herrn, insofern als dass Gott es zugelassen hat. Also der böse Engel hat nicht eine Anweisung von Gott bekommen im Sinne, so jetzt musst du mal ein bisschen den Paulus schlagen, sondern der böse Engel, der hat so einen Hass auf Paulus, dass er sagt, ich möchte den am liebsten mit Fäusten schlagen, konnte das eine gewisse Zeit nicht und dann hat der Herr ihm, so stelle ich mir das vor, gesagt, du darfst es tun. Und Paulus kann das dann letztlich aus der Hand des Herrn nehmen. Also, wir sehen hier, das, was passiert, was effektiv passiert, ist letztlich etwas, was Gott bewilligt hat, zugelassen hat. So interpretiere ich den Vers. Aber das, was im Herzen eben entschieden wird oder wo man die Weichenstellung, das ist etwas, was im Verantwortungsbereich des Menschen liegt. Welche Ausrichtung habe ich in meinem Leben? Welche Ziele verfolge ich? Welches sind meine Hauptmotive? Und darum, weil das Herz so entscheidend wichtig ist, deshalb schreibt Salomo an einer anderen Stelle, behüte dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gilt oder was zu bewahren ist, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. In den Sprüchen steht an einer anderen Stelle, mein Sohn, gib mir dein Herz. Also wenn wir unser Herz, unser Innerstes unserem Herrn geben, dann ist unser Herz am allerbesten Ort. Und dann wirkt sich das in allen Bereichen unseres Lebens auch optimal aus. Nichts gilt es so sehr zu bewahren wie unser Herz. Können wir hier einen kurzen Halt machen und uns fragen, was bewahren wir eigentlich am allermeisten? Bewahren wir am meisten unsere Gesundheit? Bewahren wir am meisten unsere Kinder, unsere Ehepartner, unser Vermögen? Das Herz, auf das müssen wir ganz besonders Acht geben. Alles andere muss demzufolge nicht so gut bewacht werden wie das Herz. Und wenn wir das Herz dem Herrn schenken, dann haben wir das Beste gemacht. Das Herz kann also als Willenszentrum des Menschen angesehen werden. Je nachdem oder nachdem Gott in das Leben eines Menschen eingewirkt hat, hat das Herz die Möglichkeit, die Wahrheit Gottes zu bejahen, indem es seine Sünden nicht rechtfertigt, sondern die Vergebung der Schuld in Anspruch nimmt. Oder es kann die Wahrheit Gottes ganz bewusst ablehnen. In letzterem Fall würde das Herz dem eigenen Willen gehorchen. Also wenn ein Herz sich ganz bewusst vom Herrn abwendet, dann gehorcht es dem eigenen Willen. Im Johannesevangelium finden wir solche Fälle, wo die Schriftgelehrten plötzlich feststellen, dass ein Blindgeborener geheilt wird. Und die Schriftgelehrten wussten eigentlich, dass es noch nie eine Heilung eines Blindgeborenen gegeben hat. Und sie wussten vom Alten Testament her, dass das nur der Messias machen wird. Und jetzt passiert das und jetzt haben sie ein Problem damit. Sie merken, aha, der behauptet, Jesus sei es gewesen, und jetzt müssen wir das mal ein bisschen in Frage stellen, und dann müssen wir überhaupt in Frage stellen, ob der schon immer blind gewesen ist. Das hat ihnen nicht ins Konzept gepasst, weil Jesus war nicht, der hat ihnen eigentlich nicht das gegeben, was sie sich gewünscht haben. Sie hatten in der Gesellschaft immer eine anerkannte Stellung. Sie waren diejenigen, die Schriftgelehrten, die wussten, wie man die Bibel auslegt, und die Leute haben sie bewundert und bestaunt, und jetzt kommt da so ein armer Wanderprediger, der von sich behauptet, er sei der Messias, und der stellt ihre Position völlig in Frage. Das hat natürlich nicht in ihr Lebenskonzept gepasst. Und als dann Werke kommen, die eigentlich zeigen, dass dieser Jesus der Messias ist, dann versuchen sie das irgendwie zurechtzubiegen, dass sie nicht eingestehen müssen, dass Jesus eben der Messias ist. Sie haben wahrscheinlich sich den Messias auch ein bisschen anders vorgestellt. Sie haben sich vorgestellt, dass der sich auf den Thron David setzt und dass er sie vom römischen Joch befreit und dass er mit großer Herrlichkeit in Jerusalem einmarschieren will. Aber dieser Wanderprediger, Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Da spüren wir, dass diese Schriftgelehrten, weil sie in ihrer eigenen Identität angegriffen sich fühlen von Jesus, ihn eben ablehnen und ihrem eigenen Willen folgen. Wir haben gesehen, dass eine solche Haltung eine Aufhäufung des Zornes Gottes bewirkt. Es ist aus meiner Sicht aber völlig offen, ob jeder Mensch diese Wahrheit Gottes erkennen kann. Also die Schriftgelehrten hätten es erkennen können, aber ob das alle Menschen erkennen können, das ist für mich völlig offen. Es ist aus meiner ein Indianer in Amerika, der vor 1000 Jahren lebte, konnte noch nicht wissen, dass es eine Vergebung der Schuld von Seiten Gottes gibt. Doch jeder Mensch kann anhand der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott gibt. Das lesen wir in Römer 1,20. Und jeder Mensch kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wenn also ein Mensch von seinem Mitmenschen erwartet, dass er ihn nicht betrügt und dass der Mitmensch ihn nicht anlügt, dann hat er mit dieser Erwartung, ohne dass es ein Gesetz gibt, ein ungeschriebenes Gesetz gemacht. Dann hat er ohne ein Gesetz erkannt, dass Betrug böse ist. Und wenn er dann selbst andere betrügt, kann er auch erkennen, dass er gesündigt hat. Darum schreibt Paulus, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben ist. Also auch bei Menschen, die kein Gesetz vom Sinai haben, die keine Bibel haben, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Wenn also ein Mensch über die anderen klagt und sagt, der hat mich betrogen, der hat mich angelogen, der hat mich verletzt und so, und gleichzeitig nicht sieht, dass er eben selber das auch getan hat, wenn auch in einer anderen Form, dann verurteilt sich der Mensch ein Stück weit selber. Jesus sagt ja, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Wenn ein Mensch also sagt, ich verurteile gar niemand, ich glaube, dass Gott ihn auch nicht verurteilen würde, auch wenn er Fehler hat. Es ist aber so, leider so, je böser ein Mensch ist, desto mehr verurteilt er die anderen. Das hat so einen, da besteht so ein gewisser Zusammenhang. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal die Reden, die Hetzreden Adolf Hitlers gehört hat, auf einem Tonband, wie er sich über die bösen Alliierten aufgeregt hat und über die bösen Juden und wie er sich verurteilt hat und sich empört hat über diese und was das für schreckliche Menschen sind. Er hat im Prinzip mit seinen Reden letztlich sein eigenes Urteil
gesprochen.
Die Weichenstellung des Herzens hat weitreichende Auswirkungen auf das ganze Leben. Wenn ein Mensch in seinem Herzen nicht mehr auf sein Gewissen hört und das Herz die eigene Bosheit verdrängt, also nicht ehrlich ist und sagt, ich bin eigentlich auch ein schlechter Mensch und ich kriege mein Leben auch nicht auf die Reihe, wenn einer nicht zu dieser Wahrheit steht, dann hat das Herz eine Weichenstellung vollzogen, die automatisch dazu führt, dass die Werke böse werden. Wenn jedoch ein Herz der Rücksichtnahme auf andere Menschen Beachtung schenkt, dann werden die Werke gut, weil diese Menschen den Hungernden zu essen geben, weil sie die Nackten bekleiden und die Gefangenen besuchen. Trotzdem sind auch diese Menschen vor Gott Sünder, aber Gott belohnt sie, nicht weil sie es verdient haben, es ist auch ein Gnadengeschenk, aber Gott erwartet von diesen Menschen nichts anderes. Ich habe ja vorhin diese Stelle aus Matthäus 25 gelesen und vorher heißt es bei dieser Stelle, dass wenn die Menschen aus den Toten auferstehen, dann wird der Herr die einen zu rechten und die anderen zu linken, die rechten, das sind die Schafe, die linken, das sind die Böcke, und zu den Schafen sagt er, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich Hunger gehabt habe, und so weiter und so fort, und sie bekommen dann eine Belohnung von Gott, aber diese Belohnung ist auch ein Gnadengeschenk, und jetzt gibt es viele Gläubige, die meinen, wenn sie dann einmal vor Gott stehen, dann sind sie solche, die dann eben zu den Schafen gehören. Also, ist ganz wichtig, wenn die Gemeinde entrückt wird, dann erscheint die Gemeinde vor dem Herrn. Hat es dann vor dem Herrn auch Böcke? Nicht, oder? Weil entrückt werden nur die Gläubigen. Das heißt, wenn wir vor dem Herrn erscheinen, dann erscheinen wir vor dem Preisrichterstuhl Christi und das ist dann ein anderes Gericht. Und weil Paulus sagt, dass wir Engel und Menschen richten werden, werden wir, wenn die allgemeine Totenauferstehung ist, wo alle Menschen aufstehen und zum Gericht erscheinen, werden wir mit unserem Herrn als sein Leib auf dem Thron sitzen und die Menschen richten. Das heißt, dieses Gericht aus Matthäus 25 betrifft uns insofern nicht, als dass wir vor dem Thron stehen, sondern wir sitzen mit unserem Herrn auf dem Thron und werden die Menschen richten. Und ich glaube, das ist noch wichtig, das zu sehen. Und die Menschen, die nicht durch das Einwirken Gottes zum Glauben kommen konnten, die werden nach dem gerichtet, wie sie mit ihren Mitmenschen umgegangen sind. Wenn vor 1000 Jahren ein Indianer in Amerika gelebt hat. Damals gab es noch kein Evangelium in Amerika, da war noch kein Kolumbus, noch niemand war da drüben. Die haben miteinander gelebt. Wenn da einer in Verantwortung, aus voller Art und Weise gegenüber seinen Mitmenschen gehandelt hat, dann wird er als Belohnung wird er ein Leben bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mensch dann ins tausendjährige Reich kommt. Allerdings ist das nicht Endstation im Sinne von jetzt ist alles okay, sondern im tausendjährigen Reich geht es ja dann darum, Jesus Christus näher kennenzulernen, weil da regiert Jesus Christus dann ganz offensichtlich und am Ende des tausendjährigen Reiches kommt es dann nochmals zu einer Scheidung. Da wird nämlich der Satan noch einmal losgelassen und verführt viele Menschen, die dann eben gegen Jerusalem ziehen und die Menschen, die sich von Satan verführen lassen, obwohl sie 1000 Jahre erlebt haben unter Frieden, die kommen dann eben auch in den Feuersee. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit hatten, sich zu Jesus zu bekehren und deshalb nach anderen Maßstäben gerichtet werden, als wir gerichtet werden. Paulus schreibt, also das ist noch wichtig, auch die Leute, die zu den Schafen gezählt werden in Matthäus 25, diese Belohnung, die sie bekommen, auch diese Belohnung ist ein Gnadengeschenk, weil kein Mensch aus sich selbst heraus das absolut Gute tun kann und den Anforderungen Gottes genügen könnte. Darum schreibt Paulus auch in Römer 3,10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie alle sind untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Gott richtet also einen Großteil der Menschen, und es gibt einige Ausleger, die sagen, alle Menschen nach ihren Werken. Ich will das jetzt an dieser Stelle einmal offen lassen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum nicht nach ihrem Herz, da ja das Herz Sache des Menschen ist. Und das, was passiert, kommt von Gott, respektive er hat die Bewilligung dazu gegeben, dass etwas passiert. Eine mögliche Antwort wäre wie folgt: Gott richtet nicht nach den Herzen, weil sie ihm dann vielleicht entgegnen können, ja, ich habe ja gar nichts getan. Obwohl sie ein böses Herz hatten. Wenn ein böses Herz nicht umkehrt und nicht umsinnt, lässt Gott die bösen Gedanken des Herzens zustande kommen. Diese Menschen vollführen dann böse Werke und werden aufgrund ihrer bösen Werke verurteilt, sofern das Herz noch nicht umgekehrt ist von seinen bösen Werken. Vor dem Thron Gottes wird keiner sagen können, ich habe ja nichts getan. Jeder Mensch muss um die Auswirkungen eines bösen Herzens wissen. Entweder erkennt ein Mensch die Sünde seines bösen Herzens, weil er durch das Einwirken Gottes umgekehrt ist, oder es kommt zu bösen Werken, damit er die Auswirkungen seines bösen Herzens erkennt. Jetzt gibt es Aussagen über die Eigenverantwortung. Das haben wir gesehen. Und zwar, ohne Zweifel finden wir in unserer Bibel immer wieder Aussagen, die uns zeigen, dass wir hören sollen, dass wir gehorsam leisten sollen und Schritte dahingehend unternehmen sollen. In Hebräer 3,15 heißt es, wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erwiderung. Hier wird ermahnt, dass die Hörer ihre Herzen nicht verhärten sollen, sondern sehr darauf achten sollen, das gehörte Wort in ihren Herzen aufzunehmen. Es mit Sanftmut anzunehmen. Jakobus schreibt das an einer Stelle. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, also ohne Ablehnung, ohne Verbitterung, dass man wirklich dieses Wort aufnimmt und nicht sagt, ach ja, das passt mir nicht in mein Lebenskonzept, sondern dieses Wort Gottes dient mir zum Heil. Es wird also eine gewisse Eigenverantwortung deutlich. In den Briefen der Apostel finden wir ja auch immer wieder viele Aufforderungen, Ermahnungen und Zurechtweisungen, die dem Hörer vorerst einmal den Eindruck vermitteln, dass das Annehmen oder Ablehnen der Ermahnung in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegt. Und hier haben wir ein Stück weit ein Problem. Also wenn Paulus sagt, seid freigebig oder seid reich an guten Werken oder den Götzendienst meidet. Es gibt ja so viele Aufforderungen, auch in den Briefen des Apostels Paulus. Dann haben wir immer wieder den Eindruck, ja, da muss ich ja doch noch etwas tun. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir dann unterscheiden zwischen unserem neuen inwendigen Menschen und unserem Herz und unserer Seele, und das möchte ich dann morgen früh, und der Abschnitt morgen früh, der ist ganz wichtig, wo es um den Aufbau des Menschen geht, auch des inneren neuen Menschen, weil wenn man diesen Aufbau nicht vor Augen hat, dann kann man vieles auch nicht richtig einordnen, dann weiß man nicht recht, wie was soll ich damit anfangen, mit diesen Aussagen, muss ich mich jetzt selber anstrengen, oder wie geht's, und bin ich es jetzt, der etwas geleistet hat oder nicht? Also diese Grafik, auf die möchte ich ganz besonders hinweisen, dass die eben morgen ein ganz, ich sage jetzt mal, etwas fundamental Wichtiges ist, um eine Gesamtschau besser zu haben. Wir haben also auch die Aufforderungen, Buße zu tun, empfinden wir als einen Appell an unseren Willen, wobei Buße tun ja im Griechischen Mitdenken heißt, Metanoia. Metanoia ist ein Mitdenken. Zuerst denkt man um und denkt nachher mit dem Gedanken mit. Ihr sollt nun mitdenken und bekehrt euch, also das ist dann dieses so, tut nun Buße, denkt mit, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeichen der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Liegt es nun jetzt an uns, Buße zu tun oder mitzudenken? Kann unser eigener Wille mit dem Gedanken Gottes mitdenken? Aus den Bibelstellen, in denen vom eigenen Willen die Rede ist, geht eigentlich mehrheitlich hervor, dass es sich um den natürlichen, egoistischen Willen handelt. Ich glaube, dass der entscheidende Impuls für das Mitdenken kommt vom Geist, vom inneren neuen Menschen, und die Seele, die muss immer wieder daran erinnert zu werden, richte dich nach dem aus, was der innere Mensch bewirkt, was der innere Mensch dir aufs Herz legt. Das heißt, die Seele braucht diese Erinnerung, aber letztlich, wenn sie dann auf den Geist geachtet hat, wenn sie auf den inneren neuen Menschen geachtet hat, kann sie nicht sagen, ich habe es gemacht, sondern der Impuls kommt immer von Gott selber. Und trotzdem braucht die Seele immer wieder auch den Zuspruch, mitzudenken, auf den Herrn zu vertrauen und so weiter und so fort. Dieser eigene Wille ist also nicht fähig, Göttliches zu wollen. Wenn aber nicht unser eigener Wille, was dann? Weil der Hörer offensichtlich sein Herz verhärten kann, liegt beim Herzen des Menschen eine gewisse Eigenverantwortlichkeit. Die Bedeutung der bewussten Wahrnehmung, das ist noch ein wichtiges Thema. In Hebräer 3,15 sehe ich also die Möglichkeit einer ganz bewussten und wissenden Ablehnung gegenüber dem Reden Gottes. Wer sich hier verhärtet, häuft sich Zorn auf. Dieser Ungehorsam kann nicht mit der Sünde eines Paulus verglichen werden, der unwissend und im Unglauben die Gemeinde Gottes verfolgte. Also die Sünde Saulus von Tarsus geschah unwissend und im Unglauben, so beschreibt es uns der Apostel in 1. Timotheus 1,13. Paulus musste zwar enorm viel leiden, aber ich glaube nicht, dass seine Leiden als Strafe für seine Sünden als Christenverfolger gesehen werden müssen. Gott hat in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit den Paulus für seine bösen Werke nicht zur Verantwortung gezogen, weil Paulus dies unwissend und im Unglauben tat und weil Jesus für diese Schuld gestorben ist und die Gnade an Paulus nicht vergeblich gewesen war. So lesen wir das ja auch in 1. Korinther 15,10. Persönlich gehe ich davon aus, dass Gott nur diejenigen Menschen zur Verantwortung zieht, die wissentlich und ganz bewusst das Gute und die Wahrheit ablehnen, weil sie eben nur noch durch das Feuergericht zurechtgebracht werden können und weil weitere Gnadenerweise keine Umkehr mehr bewirken würden. So lesen wir in Jesaja 26, Vers 10, wird den Gottlosen Gnade zuteil, und wir dürfen uns ja darüber freuen, dass uns Gnade zuteil geworden ist, lernt er Gerechtigkeit nicht. Es gibt eben Gottlose, die lernen Gerechtigkeit nicht durch Gnade, sondern durch einen anderen Weg. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Und im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 6, Vers 4 bis 8, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, des zukünftigen Äons, und doch abgefallen sind, wieder zu Buße, zum Mitdenken, zu erneuern. Dafür, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende, der Ende des Fluches zur Verbrennung führt. Es besteht die Gefahr, dass man die Gnade vergeblich empfängt. Das erklärt uns auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 6, 1. Das geschieht da, wo man sich trotz besseren Wissens gegen den Willen Gottes entscheidet. Hier kann eben nicht mehr von Unwissenheit die Rede sein. Ich möchte für heute noch ein letztes zeigen, das Wirken des Menschen. Der natürliche Mensch ist gar nicht in der Lage, sich selbst zum Guten zu verändern. Paulus stellt fest in 1. Korinther 2, 14, ein natürlicher, seelischer Mensch, heißt es eigentlich, der Psychikos, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Folglich kann der seelische Mensch auch nichts Göttliches bewirken oder etwas, das letztlich Ewigkeitswert hätte. Der seelische Mensch ist ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat und deshalb sitzt auf seinem Herzensthron die Seele, die von den Begierden des Fleisches gesteuert wird, anstatt des neuen, aus Gott geborenen Menschen. Paulus musste den Philippern in Erinnerung rufen, wer das göttliche Wollen und Wirken bewirkt, wenn er in Philipper 2, 12 bis 13 sagt, daher meine Geliebten, wir alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das eigenwillige Wollen und Wirken ist nie und nimmer zu seinem Wohlgefallen. Denn es ist unmöglich ohne Glauben, das heißt ohne eine treue Vertrauensbeziehung zum Vater, zu Gott, Gott zu gefallen. Das geht nicht. Es braucht diese Vertrauensbeziehung, diesen Glauben, damit man Gott gefallen kann. Ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, ist ein natürlicher Mensch und wandelt deshalb noch im Fleisch. Gott kündet im Alten Testament an, dass er einmal einen neuen Bund aufrichten wird und dann wird er das Herz seines Volkes beschneiden und ihnen einen neuen Geist geben und dann wird sich das Volk verändern. Wir haben es heute Abend noch im privaten Gespräch erwähnt, es gibt ja Stellen im Alten Testament, wo Gott sagt, dass das Volk nicht umgekehrt ist, weil ihnen der Geist gefehlt hat. Und ich glaube, das ist deshalb zustande gekommen, auf der einen Seite, weil diese Menschen, weil sie diesen Geist aus Gott nicht hatten, konnten sie es nicht ausführen, auf der einen Seite, und damit will Gott deutlich machen, ihr braucht meinen Geist. Ohne meinen Geist werdet ihr nie zu dem kommen, was ich mir wünsche. Also ich kann noch so viele Wunder tun in Ägypten, in der Wüste. Wenn ihr meinen Geist nicht habt, könnt ihr nichts tun, was eben Ewigkeitswert hätte. Es kann sogar sein, dass ich meinen Sohn zu euch schicke und dass mein Sohn hunderte von Wundern tut mitten unter euch und ihr werdet ihn trotzdem nicht annehmen, wenn ihr nicht im Herzen beschnitten seid, wenn ihr eben nicht meinen Geist bekommen habt. In Römer 8 bis 9 heißt es, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich möchte noch etwas sagen zu der Bedeutung des Herzens, der Seele und des Innen und neuen Menschen. Morgen werden wir dann die Grafik sehen, die sicher sehr aufschlussreich ist. Und ich möchte hier noch die Frage stellen, wenn es auf das Herz ankommt, da kann man sich fragen, kann das Herz sich rühmen? Wir wissen vom Apostel Paulus, dass kein Fleisch sich vor Gott rühmen kann, dass sich vor Gott überhaupt nie jemand rühmen kann. Gott will nicht, dass jemals ein Geschöpf sagen kann, ich habe es halt besser gemacht als andere, ich bin halt etwas ganz Besonderes und die anderen haben es halt nicht so gut gemacht, sondern Gott führt uns Geschöpfe so, dass jedes Einzelne am Schluss nachher sagen kann, ja, wir sind total von deiner Gnade abhängig. Wir haben gesehen, dass laut der Aussage des Wortes Gottes die Zurechtlegungen des Herzens Sache des Menschen sind. Auch die Störrigkeit und die Verhärtung des Herzens kann der Mensch offensichtlich, wegen dem kann der Mensch offensichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es handelt sich hier also um eine zentrale Entscheidung des menschlichen Herzens, das bewusst erkannt hat, was dem Willen Gottes entspricht und welche Absichten oder Ansichten aus anderen Quellen stammen. Wenn nun das Herz wieder besseres Wissen sich für den Eigenwillen entscheidet, der nur von der Lustbefriedigung gesteuert wird, kann man von einer Herzensstörigkeit sprechen. Und genau an diesem Punkt gelangen wir dann eben zu diesem kritischen Punkt, weil ich, man könnte ja sagen, weil ich als gläubiger Christ mein Herz nicht verhärtet habe, sondern der Stimme Gottes gehorcht habe, deshalb hat mein Herz etwas besser gemacht als diejenigen, die widerspenstig geblieben sind. Habe ich jetzt nicht etwas zum Rühmen? Wir kennen die Aussage des Apostels Paulus, dass sich kein Fleisch rühmen kann vor Gott. Und ich glaube, auch das menschliche Herz ist zwar nicht identisch mit dem Fleisch, aber auch das menschliche Herz kann sich vor Gott nicht rühmen, da bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Man kann nicht sagen, mein Herz ist etwas Besseres, weil ich im Gegensatz zu anderen nicht störrisch war. Eine solche Haltung trüge wieder den Keim des Hochmuts in sich. Vielleicht kann man an dieser Stelle sagen, dass wir von Natur aus alle störrisch sind, nur hat Gott bei uns mit seinem Erziehungsprogramm früher begonnen. Es gibt ja die interessante Aussage, ich glaube, Petrus sagt es, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Das heißt, da beginnt es zuerst, die müssen zuerst zurechtgebracht werden. Und das wird ja so deutlich in Psalm 73, wo Asaf darüber klagt, warum geht es mir eigentlich so schlecht? Ich schaue auf die Gottlosen, denen geht es so gut, die haben keine Probleme und ich habe so viele Probleme. Und er beneidete die Gottlosen und dann ging er in die Gegenwart, also ging dann ins Heiligtum, das heißt in die Gegenwart Gottes, und in der Gegenwart Gottes wird ihm dann plötzlich klar, Gott nimmt mich früher in sein Erziehungsprogramm, früher in seine Schule, und deshalb wird mein Ende ein gutes sein, währenddem das Ende der Gottlosen eben ein trauriges sein wird. Und dann wird Asaf plötzlich wieder dankbar und stellt fest, eigentlich war ich ohne Verstand, ich war wie ein Tier vor dir, als ich die Gottlosen beneidet habe. Also, ich glaube, letztendlich hat das Erziehungsprogramm Gottes bei uns früher angefangen, und das ist eben eine Gnade, auch wenn wir sie als das oft nicht empfinden. Die Grundlage für eine Annahme des Angebotes Gottes ist in vielen, vielleicht auch in allen Fällen, ein zerbrochenes Herz. David hat das erkannt, das haben wir gelesen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Lass du Gott nicht verachten. Auch glaube ich, dass wir Gläubigen in gewissen Bereichen unseres Lebens ebenfalls noch sehr störrisch sind. Und wenn Gott uns ans Ziel geführt hat, werden wir nie und nimmer sagen, wir haben es halt besser gemacht als die Störrigen, die den Sohn Gottes aufgehäuft haben. Also, ich glaube, wir haben einfach das Problem, wir, auf der einen Seite sehen wir aus der Bibel, dass der Mensch eine gewisse Verantwortung hat und auf der anderen Seite ist es aber auch klar, dass sich vor Gott keiner rühmen kann und in diesem Spannungsfeld können wir manchmal dann gewisse Dinge nicht so einordnen und denken wir, ja, also wenn ich doch mich bekehrt habe, in Anführungszeichen, wenn ich doch mich entschieden habe, wenn mein Herz eben nicht störrisch war, dann habe ich doch etwas zum Rühmen. Aber ich würde behaupten, in dem Augenblick, wo ich stolz bin auf mein Herz, dass ich eben Gott ergeben bin, in dem Augenblick bin ich wieder hochmütig und in dem Augenblick bin ich auf meine Art auch wieder störrisch, ja, und ein widerspenstiges Herz, weil Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Wenn wir also, je näher wir in die Gegenwart Gottes treten, desto mehr sind wir auch von der Demut geprägt. Und dann ist das gar kein Thema mehr. Habe ich es besser gemacht als andere? Ja, ich möchte an dieser Stelle schließen für heute. Ich glaube, wir haben heute genug Infos bekommen. Morgen wird es dann nochmal interessant mit dem Aufbau des Menschen und vor allem dann, wie wir die Vorherbestimmung, wie wir sie sehen könnten, wie wir sie verstehen könnten. Mit dem möchte ich dann morgen Nachmittag schließen.